Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem es um die Stille geht. Das ist der neue Roman von Don DeLillo. Zunächst aber wenden wir uns den Oxford Lectures zu, auch Weidenfeld Lectures genannt. Nach Arthur George Weidenfeld. Er war ein europäischer Denker ersten Ranges. 1919 in eine jüdische Familie in Wien geboren, schaffte er es 1938 nach London zu emigrieren. Er wurde Mitglied der BBC, gründete den Verlag Weidenfeld & Nicholson, veröffentlichte 1942 mit das Goebbels-Experiment eine erste Untersuchung zur Sprache im Nationalsozialismus. Seine letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod 2016 waren geprägt von Weidenfelds humanitärem Engagement im Nahen Osten. Die Weidenfeld Lectures sind ein Glanzlicht im akademischen Jahr in Oxford und 2019 ist dort der Lyriker Durst Grünbein angetreten. Seine Vorträge kann man nun unter dem Titel Jenseits der Literatur nachlesen. Und genau das hat Katrin Stövesand für uns getan. Unser Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und ich habe Katrin Stövesand gefragt, welchen Zugang hat Durst Grünbein denn gewählt?
Ja, er folgt eigentlich dem Stifter dieser Vorlesungen, Arthur George Weidenfeld, der ja so die erste Studie über Propaganda in der Nazizeit veröffentlicht hat. Und er spricht eben vor diesem internationalen, britischen eigentlich, aber internationalen Publikum ja in Oxford über historische Prägung, vor allem über den Nationalsozialismus, über seine eigene Prägung, über die der Deutschen insgesamt, über die Sprache der NS-Zeit und wie diese Sprache das Denken und Fühlen geleitet hat. Und er schlägt natürlich auch den Bogen in die Gegenwart, spricht über die jetzigen Bedrohungen der Demokratie und deren Methoden und Sprache. Und ja, letztlich führt er vor, dass man trotz Aufklärung, bewusster demokratischer Erziehung und fortschreitender Aufarbeitung der belasteten Vergangenheit einfach nicht entkommt. Sprich, deutscher Autor zu sein bedeutet, dass das Erbe der NS-Zeit mitschreibt.
Wir haben also die deutsche Geschichte und dann das private Erleben, das private Erinnern, die Kindheit von Durst Grünbein. Wie sieht denn Letzteres aus? Was erzählt er denn da?
Ja, er macht ein ganzes Panorama auf von seinen Entdeckungen. Da ist zum Beispiel die Briefmarkensammlung der Familie, die sich Durst Grünbein anschaut. Philatelie ist ja auch so etwas sehr Deutsches. Alles sehr sorgfältig einsortiert. Das folgt dann einer chronologischen und oder geografischen Ordnung. Und das schaut er sich an und da ist dann dieser Kopf von Adolf Hitler auf den Marken. Und die fällt ihm natürlich erst auf, als er schon ein bisschen was weiß über die Nazizeit. Und dann durchfährt ihn dieser Schreck. Und so tauchen dann über die Jahre immer wieder Symbole auf. Hitler sowieso, den bezeichnet er recht amüsant als eine Art Wiederkehrer, als untote Horrorgestalt. Und mit diesen Begegnungen einhergehend kommt dann, wie er es nennt, die Erinnerungsdepression. Eine tiefe Schicht in mir reagiert noch immer empfindlich, schreibt er. Also diese Situation, man hat viele Fragen, wenige Antworten und den meisten von uns gelingt es ja nie so richtig unbefangen mit dem Thema umzugehen. Und das schildert er sehr eindrücklich und treffend und auch unterstützt von Bildern in den einzelnen Kapiteln.
Sein Vortrag gliedert sich ja in vier Teile und die Fundstücke, die Objekte, die Gegenstände, von denen er ausgeht, werden immer größer. Es fängt an, Sie sagten es, Frau Stövesand, bei der winzigen Briefmarke. Er findet dann eine zerfledderte Ausgabe von Mein Kampf in einer stillgelegten Kommode bei den Großeltern. Er spricht schließlich über die Autobahnen und ganz am Ende nähert er sich London aus der Luft und denkt über den Luftkrieg nach. Hat Sie eine dieser Stationen besonders interessiert oder haben Sie in einer dieser Stationen was besonders Bemerkenswertes erfahren?
Ja, es gibt dieses ganze Kapitel über die Autobahnen als, ja, das einzige Bauwerk des NS-Regimes, das nach dem Krieg nicht entweder schamhaft umgestaltet oder abgerissen wurde, sondern natürlich instand gesetzt, im Westen im Wirtschaftswunder ausgebaut. Und damit haben sich die NS-Schergen, die Logistiker, ja tatsächlich ein Denkmal gesetzt. Auch heute gilt die Autobahn noch als Errungenschaft oder deutsches Wahrzeichen. Und das ist sehr interessant zu lesen, was er da alles zusammengetragen hat, wie eben die Nazis dieses Bauwerk geplant haben. Das ist gespickt mit Einzelheiten, etwa was die Gestaltung der Rasthöfe anbelangt. Alles sollte sich in die Landschaft einfügen. Das heißt, in Bayern stellt man keine funktionalen Bauten in Bauhauscharakter auf, sondern eher die Jausenhütte am Autobahnrand. Der begrünte Mittelstreifen ist demnach sogar eine Erfindung der Nazis. Tausende Kilometer baulich integrierter Natur, schreibt Grünbein darüber. Das ist die eine Dimension, die er da herausarbeitet. Die andere ist natürlich die wirtschaftliche. Viele bis dahin Arbeitslose schufteten beim Autobahnbau, untergebracht in schäbigen Lagern, waren abhängig vom System und damit still, zufrieden auf gar keinen Fall. Zumal ja auch viele verletzt oder sogar tödlich verwundet wurden.
Wie gelingt durchs Grünbein dann der Brückenschlag zur Sprache? Denn schlussendlich geht es natürlich um Sprache in dieser Vorlesung.
Ja, wie die Propaganda funktionierte, zeichnet Grünbein eben unter anderem in diesem Kapitel über Autobahnen nach. Wie ideologische oder technische Begriffe in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen, auch begriffliche Verschiebungen stattfinden und schließlich diese gesteuerte Sprache das Denken verändert. Und immer wieder streut Grünbein hier Beispiele an, zitiert Viktor Klemperer, der ja auch über die Sprache der Nazis geschrieben hat, welche eben auch, Zitat, aus den Massengräbern und Autobahnen noch spreche, und führt an, dass durch diese Rhetorik Klassenhass zu Rassenhass wurde und so weiter. Er thematisiert dann natürlich die Sprachlosigkeit nach dem Krieg, die Hemmung, das Schweigen statt Auseinandersetzung, statt Aufarbeitung. Und die gab es eben auch in der Literatur. Er gibt da eine Konversation der emigrierten Reporterin Gabriele Tergit mit dem Verleger Peter Surkamp vom Jahr 1948 wieder, in der Surkamp sagt, wir haben keine Skripte. Und für heute gibt er natürlich auch eben eine Warnung vor sprachlicher Manipulation, vor einem Verkümmern der Sprache und davor, dass Worte Taten vorausgehen, wie es offenbar auch bei den Taten in Halle und Hanau war. Hierzu auch ein kurzes Zitat. Demokratie, Medien und Meinungsvielfalt werden verächtlich gemacht, wie damals am Ende der Weimarer Republik.
Wir schauen uns die Situation mal an. Wir haben einen hochgeehrten deutschen Lyriker, 1962 in Dresden geboren, der in einer angesehenen Universität in England vor einem englischsprachigen Publikum spricht. Er kann natürlich nicht umhin, die Zerstörung seiner Heimatstadt zu erwähnen. Frau Stövesand, wie macht er das denn?
Ja, diese Zerstörung Dresdens thematisiert er im Zusammenhang eben mit der Verdrängung, mit der fehlenden Trauer. Er lässt hier auch nochmal Viktor Klemperer als Zeitzeugen sprechen, verteidigt auch die Wortknappheit der Zeitzeugen damals in ihren Texten. Er sagt, Totgeweihte können sich Tränen nicht leisten. Dann im Weiteren geht er, ja, vielleicht auch geprägt durch seine DDR-Kindheit da fast schon völkerfreundschaftlich zugange, wenn er den Komplex Luftkrieg angeht. Er vergleicht Luftbilder und Ziele in verschiedenen europäischen Städten, die eben ähnliche Schicksale traf. Was aber schwierig ist an der Stelle, ist, dass die problematische Rolle, die Dresden ja einnimmt in der Erinnerungspolitik, dass eben das Gedenken seit langem und jedes Jahr im Februar wieder missbraucht wird, das kommt nicht wirklich vor. Und das hätte ich mir sehr deutlich ausgesprochen gewünscht, vor allem vor einem britischen Publikum.
Das große Geisterthema in diesem Vortrag ist natürlich der Brexit. Er hat die Oxford Lectures 2019 gehalten, als es viel Drama auf der politischen Bühne um den Brexit gab. Haben Sie denn irgendeinen Hinweis darauf entdeckt?
Ja, da kommt er zum Schluss nochmal eben auch im Zusammenhang mit der Studie von Weidenfeld zu sprechen. Zitat, das war damals ein erster Blick auf etwas, das uns bis heute beschäftigt. Die Frage, wie lassen in einer Massengesellschaft die Meinungen sich medial lenken? Darum geht es. Wie kommt die Hassbotschaft möglichst frisch und sprachlich aufwühlend in die Gehirne der Lebenden? Ja, und an der Stelle werden sicher spätestens die Zuhörenden das zu übertragen gewusst haben auf die mediale Lenkung beim Referendum mit allem, was im Propaganda-Handbuch zu finden ist. Alles auf Gefahr durch angebliche Überfremdung gebürstet, Angst besetzt, Hass geschürt. Da würde ich sagen, war der Bezug zum Brexit nicht zu überhören.
Nun lässt uns durchs Grünbein am Ende dann doch noch wissen, was all das, worüber er spricht, mit dem Prozess des Dichtens zu tun hat. Wie haben Sie das gelesen? Was verrät er uns?
Ja, was er über dieses Collage-Panorama ausbreitet, fasst Durst Grünbein zum Schluss noch einmal zusammen. Das Schreiben wird zu einem Teil bestimmt von Geschichte. Die Prägungen, die bewussten, natürlich viel mehr noch die unbewussten, fließen ein in den Prozess des Schreibens. Da ist ein weiteres Ich, das in Verbindung steht mit dem Vergangenen, vielleicht sogar eine Ahnung hat von der Zukunft. Er schreibt, Dichter mögen Träumer sein, aber sie zweifelten nie daran, dass die Taten und Gedanken der Vorfahren sie einholen. Und er plädiert auch nicht für eine Gegenwehr, sondern fürs Zuhören und Lernen von Geschichte.
Ich lese hier die gute alte Verantwortung raus.
Ja, auf jeden Fall. Also er betont auch zwischendurch, dass eben die Erziehung zur Demokratie, immer wieder lernen, was ist passiert, warum ist das passiert. Also wirklich auch eine emanzipatorische, demokratische Erziehung und ja, auch die Aufforderung zum Dialog.
Sagt Katrin Stövesand. Wer das alles nochmal nachlesen will, die Oxford Lectures von Durst Grünbein, Jenseits der Literatur, sind erschienen im Surkamp Verlag. 168 Seiten Broschur, 24 Euro. Dort im Surkamp Verlag erscheinen auch Grünbeins Gedichte. Zuletzt vor 3 Jahren Zündkerzen. Don DeLillo ist ein letzter Vertreter der Great American Novel. Vor kurzem ist der Autor 84 Jahre alt geworden und verbringt, zur Freude seiner Leser, immer noch Zeit am Schreibtisch. Wenn man von Don DeLillo spricht, fällt in Deutschland meistens auch der Name Frank Heibert, der ihn seit 1997 übersetzt. Beginnend mit dem Roman Underworld, der immerhin fast 1000 Seiten auf die Waage brachte. Aber der große amerikanische Roman kann auch komprimiert daherkommen. Die Stille, das ist das jüngste Werk Don DeLillos, wirkt wie ein Kammerspiel und umfasst kaum mehr als 100 Seiten. Erzählt wird von einem Ende, wie überhaupt Untergänge das Werk Don DeLillos prägen. Sei es ein Atomschlag, das Platzen der Finanzblase, der Einsturz des World Trade Centers. Von welchem Ende nun die Stille handelt, das verrät uns Eberhard Falke.
Der Abend verspricht die sportliche Sternstunde des Jahres. Das Finale im American Football zwischen den Titans und den Seahawks. Das ganze Land fiebert vor Spannung. 2 New Yorker Ehepaare und ein Freund haben sich für den Super Bowl-Abend vor dem Fernseher verabredet. Doch plötzlich bricht die große Finsternis herein. Der Bildschirm wird schwarz.
Max drückte auf den Einschaltknopf. An, aus, an. Diane und er prüften ihre Handys. Tot. Sie ging quer durchs Zimmer zum Telefon. Kein Freizeichen. Laptop leblos.
So geschieht es in Don DeLillos neuem Roman »Die Stille«. Allerdings nicht in Gegenwart oder Vergangenheit, sondern in der nahen Zukunft im Jahr 2022. Es stellen sich Fragen. Was passiert da gerade? Keiner weiß es. Nur so viel wird sofort deutlich. DeLillo hat nicht die Absicht, hier von einem Stromausfall zu erzählen, wie er im maroden amerikanischen Energienetz zuweilen vorkommt. Ihm geht es, wie immer, um viel Größeres, Bedeutsameres, Universaleres. In seinem monumentalen Roman Unterwelt setzte er einst ein legendäres Baseballspiel in Beziehung zur Atomgefahr im Kalten Krieg. In die Stille zieht DeLillo nun ebenfalls ein epochales Verweissystem auf, hier allerdings auf der Kurzstrecke von rund 100 Seiten. Jetzt geht es um das digitale Zeitalter und die Untergangspotenziale, die es mit sich bringt. Der Abend des Football-Finales kippt um in ein umfassendes Endspiel. Diane bemüht sich langsam zu begreifen, was da geschehen ist.
Ich versuche mir gerade idiotischerweise alle Räume in allen Städten vorzustellen, in die das Spiel übertragen wird. All die Leute, die gespannt gucken und dasitzen wie wir, verwirrt, alleingelassen von Wissenschaft, Technik, gesundem Menschenverstand.
DeLillos Die Stille ist ein Kammerspiel in der Finsternis, im buchstäblichen und atmosphärischen Sinn. Alle entscheidenden Sätze fallen in Dialogen und Monologen. Die 5 Protagonisten ergehen sich in Theorien und Spekulationen über das, was gerade passiert. Apokalyptische Schreckensformeln reihen sich da aneinander. Systemversagen, Terror, Naturkatastrophe, Zusammenbruch der Weltzivilisation – Dritter Weltkrieg. Knapp 70 Jahre nach Samuel Becketts Untergangsdrama Fin de Partie hat DeLillo mit Die Stille sein eigenes Endspiel für unsere Gegenwart geschrieben. Lediglich Jim und Tessa treffen zu dem Abend etwas verspätet ein. Sie sind gerade von einer Paris-Reise mit dem Flugzeug zurückgekehrt, das durch den Zusammenbruch der Systeme nur knapp einer Bruchlandung entgangen ist.
Je fortgeschrittener, desto verletzlicher. Unsere Überwachungssysteme, unsere Geräte zur Gesichtserkennung, unsere Bildauflösung. Woher wissen wir, wer wir sind? Was passiert, wenn wir gehen müssen? Wenn die U-Bahnen und Busse nicht fahren, wenn der Fahrstuhl stillsteht, wenn?
DeLillos Roman hat zwei Teile. Der erste schildert die Ereignisse in der Vergangenheitsform. Der zweite gibt die Reden und Reaktionen der Figuren in konzentrierter Form im Präsens wieder. Und da wird definitiv klar, es gibt keinen Ausweg. Auch die Stimme der Erzählerinstanz bestätigt, dass die Reiter der Apokalypse in diesem Roman tatsächlich galoppieren und nicht etwa nur in den Ängsten und Fantasien der Figuren vorhanden sind. Da wird zwar die Gefahr durch Atomwaffen für hinfällig erklärt, aber...
Der Krieg rollt weiter und die Begriffe häufen sich. Cyberangriff, digitale Invasion, biologische Angriffe, Anthrax, Pocken, Pathogene, Hunger, Seuche. Was noch? Stromnetze brechen zusammen. Unsere persönliche Wahrnehmung gibt der Dominanz der Quantenrechner nach. Steigt der Meeresspiegel schnell an? Wird stündlich und minütlich die Luft wärmer?
Manches in diesem Roman erinnert an das berühmte Weltende-Gedicht des Expressionisten Jakob van Hoddis, nur dass hier nicht die Eisenbahnen von den Brücken, sondern die Flugzeuge auf die Landebahnen fallen. Alles, was noch auf Rettung verweisen könnte, erscheint obsolet. Es ist ein krasser Universalcrash. Damit fügt DeLillo den Endzeitvorstellungen, die seit Jahren zunehmend in den literarischen Fantasien herumgeistern, eine weitere hinzu. Was will uns der Autor damit sagen? Man kann diesen Roman als eine alarmistische, bitterernste Prophezeiung über den Untergang der Welt durch digitale Technologien verstehen. Doch eine so oberflächliche Kultur- und Technologiekritik möchte man dem großartigen Schriftsteller DeLillo, der zugleich oft als kluger Gedankenspieler brilliert, lieber nicht zutrauen. Viel interessanter ist eine andere Lesart. Sie begreift diesen Roman als Katastrophenübung, bei der es um die Frage geht, was wäre, wenn die zentralisierten digitalen Steuerungen unseres Lebens zusammenbrechen? Mit welchen Gedanken und Gefühlen werden die Menschen in einem New Yorker Mittelstandsapartment dann reagieren? Diese Frage und die Antworten darauf sind spannender als jede schlichte Schwarzseherei. Während sich Becketts Endspielfiguren mit absurden Macht- und Psychorangeleien tyrannisiert haben, verhalten sich Don DeLillos Gegenwartsmenschen, die von der Stille überfallen werden, ganz anders. Sie werfen eifrig mit großen Begriffen aus ihren unendlichen Informationsvorräten herum und spüren dennoch, dass sie damit für ihr Überleben nicht das Geringste mehr ausrichten können. Das kann zwar nicht das letzte Wort zur geistigen Verfassung unserer Gegenwart sein, aber eine ebenso spannende wie bedrückende Momentaufnahme, die zum Nachdenken provoziert, ist es bestimmt.
Das meint Eberhard Falke zu Don DeLillo, Die Stille. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat Frank Heibert, erschienen bei Kiepenheuer & Witsch, 110 Seiten, 20 Euro. Wie soeben gemeldet wird, ist der Philosoph, Essayist, Autor und Literaturwissenschaftler Eduardo Lorenzo gestorben in Lissabon am heutigen Dienstag im Alter von 97 Jahren. Lorenzo galt als einer der besten Kenner des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa. Mitte der 1950er Jahre lehrte er portugiesische Kultur in Hamburg und Heidelberg. Lorenzo wurde auch ins Deutsche übersetzt, unter anderem Mythologie der Saudade, ein Essay über die portugiesische Melancholie, erschienen im Surkamp Verlag. Und er erhielt viele Auszeichnungen, darunter 1996 den Premio Camões, den wichtigsten Literaturpreis des portugiesischen Sprachraums. Und das war's für heute im Büchermarkt. In der nachfolgenden Sendung Forschung aktuell geht es um das, was keiner von uns so gerne macht oder zugibt, nämlich Fehler. Die können aber nützlich sein, worauf eine neue Publikation hinweist, des Journal of Trial and Error. Es veröffentlicht gescheiterte Experimente, methodische Fehler und technische Pannen. Mehr dazu gibt es gleich, natürlich pannenfrei, bei Ralf Krauter. Und hier an dieser Stelle, dank fürs Zuhören, Tanja Lieske.